Manche spekulieren, wer wohl der kommende Weltdiktator sein könnte, andere zucken nur mit den Schultern, wenn von Antichrist und Endzeit die Rede ist. Doch die Schrift beschreibt diesen letzten Herrscher auffallend genau, nicht um unsere Neugier zu kitzeln, sondern um uns zu nüchterner Wachsamkeit, tiefer Christusliebe und stabiler Hoffnung inmitten einer zunehmend chaotischen Welt zu führen. Der allumfassende Weltherrscher als Werkzeug Satans. Wenn Johannes das Tier aus dem Meer sieht, steht er nicht vor einer ganz neuen Gestalt, sondern vor einer Verdichtung dessen, was Daniel bereits in seinen Nachtgesichten geschaut hatte. Löwe, Bär, Leopard, die Abfolge der Reiche in Daniel 7 wird in Offenbarung 13 zu einer einzigen monströsen Figur zusammengedrängt. So entsteht ein Bild, in dem die aggressivste Raubgier, die schwerste Unterdrückung und die schnellste Eroberungskraft vereint sind. Die Schrift zeichnet nicht nur politische Zukunft, sondern deutet die geistliche Tiefenstruktur der Geschichte. In der Endphase wird die geballte Summe gottfeindlicher Macht nicht mehr nur in Systemen und Reichen, sondern in einer Person sichtbar. Johannes schreibt, und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Hinter der Faszination dieser Gestalt steht also eine unsichtbare Übergabe von Autorität, vom Drachen an das Tier. Da dieses Tier, der Antichrist, den drei anderen Tieren gleicht und, wie in Daniel 7, 4, 7 erwähnt, die Merkmale aller drei haben wird, wird er die Gesamtheit aller bösen Mächte der Menschheitsgeschichte darstellen. Der Antichrist wird die Merkmale Alexanders des Großen, des Darius und des Nebukadnezar tragen. Obwohl er wie ein Leopard aussehen wird, werden seine Füße die eines Bären und sein Maul das eines Löwen sein. Alle Merkmale aller wilden Tiere werden in dieser einen Person zusammengefasst sein und ihn zu dem allumfassenden Tier machen. Er wird somit das endgültige Ergebnis und die Gesamtheit aller weltlichen Mächte sein. Bemerkenswert ist, aus welchem Element dieser Herrscher hervorgeht. Johannes sieht ihn aus dem Meer aufsteigen, während Daniel berichtet, ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen. Das Meer steht im biblischen Bildgebrauch für das aufgewühlte, gottlose Völkermeer, für die unruhigen Bewegungen der Nationen, in denen Kot und Schlamm hochgespült werden. Der Antichrist ist somit kein Fremdkörper neben der Geschichte, sondern die zugespitzte Frucht dessen, was in den Herzen, Kulturen und Machtstrukturen der Menschen längst angelegt ist. Zugleich bezeichnet die Offenbarung ihn an anderer Stelle als aus dem Abgrund kommend, seine Herkunft ist menschlich-politisch und zugleich dämonisch. Es ist die letzte Verdichtung alter Rebellion, Babel, Ägypten, Babylon, Römer finden ihr negatives Konzentrat in dieser einen Person. Zu dieser Verdichtung gehört auch der Aufbau seiner Macht. Die Zehnhörner als Könige und Reiche, die ihm für eine kurze Zeit ihre Autorität übertragen, und die sieben Köpfe als die entscheidenden Herrscherlinien des römischen Imperiums zeigen, dieser Mann wird nicht nur ein genialer politischer Stratege sein, sondern ein von Satan durchdrungener Weltherrscher. Während in Daniel die Reiche nacheinander auftreten, werden sie in der Offenbarung gleichsam übereinander gelegt. Ihre gottfeindliche Essenz wird in eine Person hineingepresst. Die prophetische Schau hilft uns, die Geschichte nicht naiv zu betrachten, wo Macht sich absolut setzt, wo Herrschaft sich zum Ersatz Gottes aufschwingt, da nähert sich die Wirklichkeit dem Muster dieses Tieres an, auch wenn die letzte Gestalt noch aufsteht. Ein besonderer Zug des Antichrist ist seine scheinbare Auferstehung. Die Offenbarung spricht von einer tödlichen Wunde, die geheilt wird, so dass die ganze Erde staunt und dem Tier nachfolgt. Hier wird der Kern der Täuschung sichtbar, eine satanische Imitation des Evangeliums. Während Christus wirklich gestorben und leibhaftig auferstanden ist, bietet der Antichrist eine inszenierte oder dämonisch bewirkte Auferstehung, die die Massen bindet. Die Welt bewundert die Effektivität, den Erfolg, die Wunder dieser Herrschaft und erkennt nicht, dass sie damit einem Zerrbild des wahren Messias applaudiert. So wird klar, wie geistlich geladen die Auseinandersetzung der Endzeit ist, es geht nicht nur um Politik, sondern um Anbetung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Daniel fing an und sprach, ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. So wird das Gesicht vom Tier aus dem Meer zu einem Spiegel, in dem die verborgene Dynamik der Geschichte sichtbar wird. Es nimmt uns die Naivität im Blick auf Macht und Fortschritt, ohne uns in düstere Resignation zu treiben. Wer erkennt, dass alle gottfeindlichen Strömungen dieser Welt in einer letzten, aber zeitlich begrenzten Gestalt zusammenlaufen werden, lernt, seine Hoffnung nicht an Systeme, Ideologien oder charismatische Führer zu hängen, sondern an den Christus, der nicht aus dem Meer der Völker, sondern vom Vater herkommt. In dieser Hoffnung liegt eine stille Stärke, sie bewahrt vor dem Staunen über das Falsche und nährt die Anbetung des wahren Herrn. Der Mann der Gesetzlosigkeit und sein trügerischer Glanz. Paulus zeichnet den Antichrist mit anderen Linien als Johannes. Er nennt ihn Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens und beschreibt ihn als den, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Hier verschränkt sich politische Macht mit religiöser Anmaßung. Die Selbstvergöttlichung des Menschen, die in 1. Mose im Bau des Turms von Babel beginnt, erreicht ihre letzte Form. Ein Mensch setzt sich bewusst an die Stelle Gottes und fordert Anbetung. Es ist nicht nur ein politischer Herrscher, der zu weit geht, sondern ein geistliches Gegenbild zu Christus, der als wahrer Mensch sich erniedrigt und vom Vater erhöht wird. Der Antichrist wird auch der Mensch der Sünde sein. Dieser Mensch der Sünde wird als der Gesetzlose beschrieben. Der Antichrist wird ein gesetzloser Mensch sein. Die ganze Welt bewegt sich heute in Richtung Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit ist überall. Weil der Antichrist der Repräsentant der Gesetzlosigkeit und sogar ihre Gesamtheit sein wird, nennt die Bibel ihn den Gesetzlosen. Zu diesem Wesen gehört, dass seine Machtentfaltung gemäß der Wirkung des Satans geschieht, mit aller Macht und mit lügenhaften Zeichen und Wundern und mit aller Verführung der Ungerechtigkeit. Das erschreckt, weil es deutlich macht, nicht jede Übernatürlichkeit stammt aus Gott. Es gibt Zeichen, die beeindrucken, aber nicht heilen, Wunder, die überwältigen, aber nicht zur Wahrheit führen. Das Kennzeichen dieser Machtausübung ist nicht die Heiligung, sondern die Verdunkelung des Gewissens. Der Antichrist glänzt in einer Weise, die das Herz nicht zu Gott, sondern zu ihm selbst zieht. Sein Glanz ist ein Blendlicht. Paulus schreibt zugleich, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon jetzt wirksam ist. Gesetzlosigkeit ist mehr als Kriminalität. Sie ist die tiefere Haltung, Gottes gute Ordnung abzustreifen, sich selbst zum Maßstab zu machen und alle Bindung an den Schöpfer als Fessel zu empfinden. Darin liegt die eigentliche Verwandtschaft zwischen unserer Zeit und der kommenden Gestalt des Gesetzlosen. Wenn Wahrheit relativiert, Treue verflüssigt und Verantwortung zur Last erklärt wird, arbeiten die Strömungen der Kultur an einer Atmosphäre, in der ein letzter Gesetzloser wie selbstverständlich wirken könnte. Die Bibel beschreibt also nicht nur eine ferne Zukunft, sondern legt die verborgenen Tendenzen der Gegenwart frei. Bemerkenswert ist, dass Paulus von einer Zurückhaltung spricht. Es gibt noch etwas, das den vollen Ausbruch dieser Gesetzlosigkeit aufhält, bis der von Gott gesetzte Zeitpunkt kommt. Geschichte läuft nicht einfach ungebremst auf den Abgrund zu, sie ist, trotz allem sichtbaren Chaos, unter göttlicher Kontrolle. Der Gesetzlose kann erst dann offenbar werden, wenn der, der jetzt noch zurückhält, beiseite tritt. Inmitten des Vormarsches der Gottlosigkeit steht also eine unsichtbare Grenze, die nicht von Menschen, sondern von Gott gezogen ist. Diese Spannung, bereits wirksame Gesetzlosigkeit und zugleich göttliche Zurückhaltung, beschreibt die Lage der Gemeinde zwischen Kreuz und Wiederkunft. Lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise betrügen, weil er nicht kommen wird, wenn nicht zuerst der Abfall kommt und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart wird, der Sohn des Verderbens. Der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Der Blick auf den Mann der Gesetzlosigkeit führt zu einer stillen, aber klaren inneren Entscheidung, nicht vom Spektakulären, sondern von der Wahrheit Gottes beeindruckt zu sein. In einer Zeit, in der Gesetzlosigkeit sich immer selbstverständlicher gibt, gewinnt ein schlichtes, ehrliches Leben vor Gott an geistlicher Strahlkraft. Es muss nicht laut auftreten, aber es zeugt davon, dass es einen anderen Herrn gibt als den, der sich eines Tages an Gottes Stelle setzen wird. Diese leise Treue ist kein Randphänomen der Geschichte, sondern ein Vorgeschmack auf das Reich dessen, der gerecht und wahrhaftig richtet. der siegreiche Christus und die Hoffnung der Heiligen. Die Bibel zeichnet die Gestalt des Antichrist nicht, um ihn ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken, sondern um die Überlegenheit Christi umso klarer hervortreten zu lassen. Bei Paulus gipfelt die Beschreibung des Gesetzlosen in einem einzigen Satz, der sein Ende markiert, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Der, der scheinbar unantastbar herrscht, zerbricht an einem Hauch. Die Gewalt, die sich über alles erhebt, wird durch eine Erscheinung zunichte. In diesem Kontrast offenbart sich, wie unterschiedlich die Natur der beiden Herrscher ist. Der Antichrist gründet seine Macht auf Gewalt, Täuschung und die Zustimmung der Massen. Christus wirkt mit dem, was aus seinem Mund hervorgeht, mit seinem Wort, das geschaffen, erlöst und nun auch richtet. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Der Hauch des Mundes des Herrn bezeichnet das Wort. In Offenbarung 19,15 heißt es, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Nationen damit niederschlage. Dieses scharfe Schwert, ein zweischneidiges Schwert, ist das tötende Wort des Herrn. Er wird sein Wort wie einen Hauch aussenden, um den Antichrist zu töten und ihn zu verzehren. Der Herr wird den Antichrist auch durch die Helligkeit seines Kommens vernichten. Diese Helligkeit wird ein verstärktes Brennen und ein tötendes Licht sein. Christus wird mit einem solchen Mund und einem solchen Licht kommen, um mit diesem Menschen der Sünde zu verfahren. Die Offenbarung greift dieses Bild auf, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Nationen damit niederschlage. Das zweischneidige Schwert, das schon in Offenbarung 1 vom erhöhten Herrn ausgeht, ist dasselbe Wort, das jetzt die Gemeinde tröstet, korrigiert und erneuert und das am Ende die wiedergöttliche Machtstruktur der Welt entmachten wird. Wenn Christus erscheint, ist sein Kommen nicht nur tröstliche Nähe, sondern auch lichtvolle Enthüllung. Die Helligkeit seines Kommens, von der Paulus spricht, ist ein überführendes Licht, in dem alle Masken fallen. Der siegreiche Christus besiegt den Antichrist nicht durch eine technische Überlegenheit, sondern durch das einfache Erscheinen dessen, was er immer war, die Offenbarung Gottes selbst. Die Offenbarung beschreibt, wie der Antichrist und der falsche Prophet lebendig in den Feuersee geworfen werden, noch bevor Satan selbst endgültig gerichtet wird. Damit setzt Gott ein deutliches Zeichen, die letzten menschlichen Instrumente der satanischen Rebellion finden ihr Ende im ewigen Gericht. Der Feuersee ist der Ort, an dem alles, was sich endgültig gegen Gott verfestigt hat, ohne Rückkehr gebunden ist. Zugleich gilt, der, der richtet, ist derselbe, der sich am Kreuz für seine Feinde hingegeben hat. Durch sein Sterben hat er die Macht des Todes gebrochen und sich das Recht erworben, Sünde und Böses endgültig zu verurteilen. Das Gericht am Ende ist keine Laune, sondern der konsequente Vollzug dessen, was am Kreuz schon entschieden wurde. Für die Heiligen bedeutet diese Perspektive, dass die dunkelste Stunde der Geschichte nicht der Punkt ist, an dem Gott die Kontrolle verliert, sondern die Schwelle seiner sichtbaren Durchsetzung. Wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt und die Macht des Bösen umfassender erscheint als je zuvor, erfüllt sich nicht die Herrschaft Satans, sondern der Fahrplan Gottes. Gerade die Zuspitzung des Widerstandes gegen Christus ist das Zeichen, dass sein Kommen nahe ist. Der Sieg liegt nicht bei dem, der am lautesten auftreten oder am meisten kontrollieren kann, sondern bei dem, der in Sanftmut gelitten und im Gehorsam den Weg bis zum Tod gegangen ist. Sein Weg wird bestätigt, der andere Weg endet im Gericht. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Nationen damit niederschlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Die verheißene Vernichtung des Antichrist durch den Hauch von Jesu Mund lenkt unseren Blick weg von der Faszination des Bösen hin zu der Kraft des Wortes Christi. Wer diesem Wort jetzt Raum gibt, lebt nicht aus Angst vor der Zukunft, sondern aus der Gewissheit des kommenden Sieges. So wird die Erwartung seiner Wiederkunft nicht zur Flucht aus der Verantwortung, sondern zur Quelle einer getrösteten, hoffnungsvollen Standhaftigkeit, die weiß, der, der da kommt, ist derselbe, der uns heute schon in seiner Hand hält. Herr Jesus Christus, du wahres Lamm Gottes, inmitten aller Verwirrung, Gewalt und Gesetzlosigkeit der letzten Tage blickt unser Herz auf dich als den, der schon jetzt Herr der Herren und König der Könige ist. Stärke in uns die Liebe zur Wahrheit, damit wir nicht von Glanz und Wundern geblendet werden, sondern an deinem Wort, deinem Kreuz und deiner Gerechtigkeit festhalten. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir nüchtern, wachsam und gleichzeitig voller Hoffnung leben, wissend, dass du mit dem Hauch deines Mundes jedes böse System und jede dämonische Macht zu Fall bringen wirst. Lass uns in der Dunkelheit dieser Zeit Lichter sein, die deine Treue widerspiegeln, und bewahre unsere Herzen vor Furcht, während wir dein herrliches Kommen erwarten. Deine Zukunft ist unsere Hoffnung, deine Herrschaft unser sicherer Zufluchtsort, jetzt und in Ewigkeit. Amen.